Werbung.
Progressive knows there are some surprisingly expensive things in life, like rugs. You know, people say a rug would really bring the room together. And sure, you don't know what that means, but it sounds important. Suddenly you're using words like jute and sisal. Then you see the price and lose it, because how can the thing you walk and spill on cost so much? So you devote your life to taking down big rug. But then you remember that switching your home and auto to Progressive could save you hundreds. So, looks like big rug is safe. For now. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Not available in all states.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 30. Januar 2026. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern. Mir zugeschaltet ist Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center, und mein Name ist Miriam Holstein, Chefreporterin Politik beim Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Frau Holstein.
Herr Mölling, wir beginnen aus Gründen im Mittleren Osten, im Iran. Dort schienen ja die Proteste wieder am Flauen zu sein, nachdem Donald Trump seine Ankündigung eines möglichen Militärschlags gegen das Mullah-Regime, wenn es denn weiter so brutal gegen die Demonstranten vorgehe, eben nicht umgesetzt hat in einem ersten Schritt. Nun gibt es Berichte vom immer sehr gut informierten Medienportal Axios, dass Trump noch in dieser Woche Vertreter aus Israel und Saudi-Arabien empfängt, um doch noch einen Militärschlag eventuell zu planen. Und es gibt auch Andeutungen von Lindsey Graham, dem republikanischen Senator. Der hat bei Fox gesagt, Hilfe sei auf dem Weg, und mehr wolle er dazu auch überhaupt nicht sagen. Rechnen Sie noch damit, dass es zu so einem Militärschlag doch noch kommen könnte?
Also, vielleicht muss man es so beantworten. Rechnen muss man damit, glaube ich, immer. Aber das Fenster schließt sich halt so langsam, ne? Denn nach meinem Verständnis ist es so, die Optionen, die Trump haben möchte durch Militär, die kann ihm sein Militär zum jetzigen Zeitpunkt nicht bieten. Es dauert unheimlich lange, bis es da ist. Oder aber man ist auf die Hilfe anderer, vor allen Dingen der Israelis, dann angewiesen. Also um das Regime wirklich zu stürzen. Und ob man das dann nochmal wieder, wie das jetzt, weil es sozusagen nicht mehr synchronisiert ist mit der Aufstandsbewegung oder mit den Aufständen, sich dann sozusagen zusammenbringt, das ist total schwer zu sagen. Von daher kann es sein, dass dadurch, dass jetzt sozusagen diese beiden Dinge entkoppelt sind, also der Aufstand innerhalb des Irans auf der einen Seite, der jetzt blutig niedergeschlagen worden ist, ein weiteres Mal, und die Amerikaner kommen quasi zu spät, um da jetzt noch das Regime weiter unter Druck zu setzen, dass das dazu führt, dass selbst Donald Trump sagt, naja, dann ist es vielleicht dann doch keine richtige Option, weil das, was als Ergebnis nachher rauskommt, macht es nicht deutlich besser oder vielleicht sogar schlechter. Es gibt Spekulationen darüber, dass man tatsächlich so im schlimmsten Fall damit rechnen muss, dass noch radikalere Kräfte im Grunde genommen ans Ruder kommen.
Er selbst hat ja auf Truth Social gepostet, dass eine riesige Armada auf dem Weg sei in den Iran. Und er hat auch nochmal an die Operation Midnight Hammer erinnert, wo ja die Amerikaner iranische Atomanlagen im vergangenen Sommer angegriffen haben. Also was wir wissen, ist ja, dass dieser Flugzeugträger USS Abraham Lincoln in die Region verlegt wurde, eines der größten Kriegsschiffe der Welt, aus der Nimitz-Klasse, nuklearbetrieben, fast unbegrenzte Reichweite. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann gehen Sie davon aus, dass es auch einfach nur eine Drohgebärde sein könnte, die zu nichts führt. Zumal, was ich gehört habe, kann die Abraham Lincoln auch nicht so wahnsinnig lang in der Region bleiben, weil es einfach unglaublich kostspielig ist. Über 5000 Männer und Frauen da an Bord.
Ja, ich glaube, die Kosten sind wahrscheinlich das Letzte, was in diesem Augenblick schockt. Aber man muss, glaube ich, einfach Also auch wenn es die größte Flugzeugträgerklasse und der größte Flugzeugträger der Welt ist, hat er dennoch nicht unumschränkte Macht. Also bei Donald Trump ist sowieso immer alles groß, also größte Armada, klar, es ist immer alles das Größte. Es ändert nichts daran, dass es möglicherweise einfach nicht reicht, dass der Effekt, den Donald Trump eigentlich haben möchte, und ich unterstelle jetzt mal, dass das sozusagen Regime-Change ist, dass der, also weder mit diesem Flugzeugträger noch, da ist ja schon eine ganze Menge in der Region jetzt vorhanden. Also die Amerikaner haben ja wochenlang jetzt Material und Personal verlegt in die Region, dass das trotzdem einfach nicht reicht. Und das ist, glaube ich, ein der Punkt, wo man sagen muss, was da jetzt am Ende rauskommt, ob das nur eine Drohgebärde ist oder nicht, das werden wir erst am Schluss wissen. Zurzeit ist es noch so, dass das, was wir gerade sehen, immer noch das Schaffen von mehr Handlungsfähigkeit, von mehr Optionen ist oder stärkeren Optionen ist. Ob die dann genutzt werden, das ist, glaube ich, die andere Frage. Ich glaube, wir sollten noch nicht davon ausgehen, dass das Militärische jetzt gerade das Einzige ist, wo man versucht, Druck auf den Iran auszuüben. Möglicherweise gibt es im Hintergrund einfach auch Gespräche über einige Kanäle, was die Optionen eigentlich sind und was man dem Regime anbieten will, damit es abtritt. Aber die Frage bleibt ja dann, okay, was folgt denn dann daraus? Wir haben ja auch gesehen, dass diese Bewegung offensichtlich zumindest keine Führungsfigur hat. Und deswegen natürlich auch diese ganze Nachfolgefrage, wie organisiert man denn dann eigentlich so eine Übergangsphase, auch eine revolutionäre Übergangsphase? Und was kommt danach, dass man das zurzeit eigentlich gar nicht gut beantworten kann, weil jeder, der sich jetzt als Anführer oder Anführerin hervortun würde, natürlich sofort durch die Revolutionsgarden eingecasht werden würde.
Der Sohn des früheren Schahs, der bringt sich ja in Stellung, aber die Opposition ist offenbar so zersplittert, dass da noch keine größere Dynamik entstanden ist bislang. Schauen wir mal auf die Reaktion der EU. Da gibt's jetzt ganz gute Nachrichten von der EU-Außenbeauftragten Katja Kallas. Die hat angekündigt, dass die EU es endlich geschafft hat, sich darauf zu verständigen, die Revolutionsgarden endlich als Terrororganisation einzustufen. Damit wäre sie auf einer Stufe mit der Hamas und Al-Qaida. Aber die Frage ist, was folgt daraus? Ist es mehr als ein symbolischer Effekt oder in welche Maßnahmen müsste das jetzt auch münden?
Werbung.
Meet Morgan Jones. Morgan is about to step into a world unknown to most, thanks to Progressive's Renters Insurance, a place of fresh linens and turndown service. You see, Morgan temporarily vacated her apartment and has gone to a hotel because a pipe burst in her apartment. A pipe that made her sense of reality and apartment ceiling all come crashing down. Luckily, Morgan checked into Progressive's Protection Zone. Get a quote at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and third-party insurers.
Werbung Ende.
Na, ich denke mal, es gibt dann den europäischen Staaten die Möglichkeit, also nicht nur direkt Personen festzusetzen, sondern deren Vermögen, Geldtransfer, alles das. Also ich glaube, man muss sich ja einfach klar machen, dass dahinter ein riesiger Wirtschaftszweig einfach hängt. Ne? Also die Revolutionsgarden wie auch andere militärische und paramilitärische Organisationen in anderen Ländern betreiben quasi eine eigene Wirtschaft, um sich selber zu finanzieren, auch um Wohlstand für sich zu erzeugen, aber auch um den Terror weiter zu finanzieren. Und das könnte man und müsste man natürlich weiter austrocknen. Das heißt, das ist natürlich schon eine Möglichkeit, in Zukunft weiter zu wirken, egal was kommt, weil man sich ja auch vorstellen musste, das Geld, das bislang in die Terrorfinanzierung und in den Iran geflossen ist, durch Akteure, die es sinnvoll fanden, Terror in der Region zu finanzieren, dieses Geld wird sich möglicherweise neue Wege suchen, auch wenn der Iran als Empfänger oder Verteiler dieses Geldes wegfällt oder kleiner wird, dann wird es einfach sozusagen neue Kanäle geben, in die dieses Geld fließt. Und da ist es natürlich eine Möglichkeit, jetzt direkt auf die Revolutionsgarden und deren Netzwerk zuzugreifen, soweit man das kann. Aber das, was auf alle Fälle bleibt, ist, dass mit einer solchen Einzelmaßnahme in dieser jetzigen akuten Situation nichts, glaube ich, zu erreichen ist. Das ist etwas, was in Zukunft und langfristig wirkt. Es ist sicherlich gut, dass man das jetzt macht. Aber es zeigt natürlich auch in gewisser Art und Weise die Hilflosigkeit der Europäischen Union, der europäischen Staaten in der jetzigen Situation, irgendeine Rolle zu spielen, die einem, das gehört ja dann auch immer mit dazu zu den Überlegungen, die einem später irgendwie sichert, dass man auch bei der Zukunft der Gestaltung des Nahen und Mittleren Ostens eine Rolle spielen würde.
Dann lassen Sie uns zur Ukraine wechseln. Ich habe mal nachgeschaut, heute wird es da in Kiew minus 12 Grad kalt. Im ganzen Land sind Millionen von Haushalte wegen der russischen Angriffe, insbesondere in Kiew, auch ohne Strom, ohne Elektrizität. Jetzt hat Trump gerade im Weißen Haus bei einer Pressekonferenz gesagt, er habe mit Putin gesprochen und ihn gebeten, weil es so kalt sei, die Angriffe auf Kiew für eine Woche auszusetzen. Und das habe ihm Putin auch zugesagt. Glauben Sie, dass das zu einer verminderten Zahl von Angriffen führen wird tatsächlich? Oder glauben Sie, da ist er eben wieder auf das, was ihm Putin erzählt hat, reingefallen.
Also nach meinem Wissenstand haben die Russen dazu zurzeit nichts gesagt. Das heißt, sie haben das nicht bestätigt. Kann sein, dass sie weniger Angriffe fliegen, ohne das zu bestätigen, damit sie dann nicht in eine schwierigere Situation zu Hause kommen. Weil die Frage natürlich schon ist, okay, und was ist, wenn die Woche dann um ist? Dann geht's wieder weiter. Damit verliert Putin ja im Grunde genommen nur Zeit. Und die Ukraine gewinnt Zeit. Und man muss aus russischer Sicht das wieder kaputt machen, was die Ukraine gerade dann wieder aufgebaut hat. Also ich glaube, da ist es wichtig, sehr vorsichtig zu sein. Das, was jetzt hier gerade als so eine große Geste kommt, dass Trump sich da selber dafür eingesetzt hat und so, das ist natürlich überhaupt gar keine Lösung für irgendwas, was wir in diesem Konflikt zum jetzigen Zeitpunkt sehen. Ich weiß auch nicht, ob die Ukrainer glauben, dass das eine besondere Hilfe ist, die da jetzt kommt. Denn die Frage ist dann ja auch, was folgt denn dann da draus? Also ist das dann wiederum auch ein Druckmittel in Richtung der Verhandlungen, wo man dann versucht, im Grunde genommen damit mehr zu erreichen?
Am Sonntag soll es ja, muss man sagen, laut der russischen Nachrichtenagentur TASS in Abu Dhabi erneut Gespräche zwischen Russland und der Ukraine geben. Die letzten waren ja ohne ein konkretes Ergebnis zu Ende gegangen. Wie realistisch ist denn, dass da ein Ergebnis diesmal herauskommen könnte, wenn gleichzeitig ukrainische Geheimdienste vor einer massiven neuen russischen Offensive waren? Und was bedeutet das für die Lage an der Front?
Ja. Also, das ist jetzt ein Blick in die Glaskugel, aber ich glaube...
Den wir so lieben hier.
Genau. Also erstens, da wird nichts bei rauskommen. Das ist und bleibt eine Riesenshow für Donald Trump, damit er, also alle Seiten, sowohl die Russen als auch die Ukrainer, haben Interesse daran, dass Donald Trump keine, wie soll man sagen, unüberlegten Pegelausschläge in die eine oder in die andere Richtung macht. Die Russen wollen ihn sozusagen... ich sag mal, einigermaßen raushalten. Die Ukrainer wollen ihn drinne halten. Und Überraschungen versuchen sie beide zu vermeiden in dem Zusammenhang. Deswegen macht man diese unendlich langgezogene Achterbahnfahrt. Ich glaube, das ist das Problem, ist, ich versuche das Bild mal weiterzubauen. Die Achterbahnfahrt, die ist quasi im Nebel. Ne? Und es ist diese Kurve, die ist so lang, dass man den Eindruck hat, man wäre auf einem langen Weg irgendwie raus aus der ganzen Geschichte. Ist es aber. Dieses bloß eine unendlich lange Kurve, die man da gerade zieht. Und am Ende wird man wieder dastehen, wo man vorher auch gestanden hat, mit dem Unterschied, dass die Russen weiterhin Zeit gehabt haben, Kiew zu bombardieren. Das heißt, deswegen gibt es zurzeit, glaube ich, für die Russen überhaupt gar kein Interesse. Das läuft ja in Anführungsstrichen relativ gut für die. Die Schäden sind ja massiv. Jetzt den Ukrainern Zeit zu geben, diese Schäden wieder zu beheben, passt ja gar nicht in den Plan hinein, die Ukraine mürbe zu machen in dem Zusammenhang. Und gleichzeitig muss man sagen, dass die Russen versuchen, eine weitere Offensive an den Start zu bekommen. Das kann, also wenn man im Kreml sitzt, kann man das verstehen. Wenn man die Verhandlungen ernst nehmen würde, dann wäre das natürlich einfach auch sozusagen ein Druckmittel, wo man sagt, naja, wenn wir hier nicht zu Ergebnissen kommen, die uns passen, dann können wir eben weitermachen. Das gehört, glaube ich, einfach mit dazu. Das ist ja nicht nur ein Signal in Richtung der Ukrainer, sondern auch in Richtung von Trump. Aber ich glaube, es wird eher so sein, dass am Ende... Was heißt am Ende? Es ist ja eine dauernde Achterbahnfahrt, dass diese Runde der Achterbahnfahrt wieder so enden wird wie alle anderen auch. Nämlich, dass es einfach weitergeht mit den Achterbahnfahrten.
Friedrich Merz hat ja in dieser Woche einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine als unrealistisch bezeichnet. Die Rede war von 2027 oder er hat sich auf 2027 bezogen. Also formal ist es auch unrealistisch, aber wie... geschickt ist es, sowas dann auch sozusagen öffentlich so klar zu benennen? Also schwächt es die Ukraine oder würden Sie sagen, es spielt eigentlich keine Rolle?
Ja, also ich glaube, die Differenzierung, die Sie gemacht haben, die ist schon ganz gut zu sagen. Es ist gut, das öffentlich zu sagen. Also ich glaube, die Ukraine haben auf der Ebene der professionellen Verhandler auch gemerkt, dass das mit der Europäischen Union, dem Beitritt halt, eine super schwierige Geschichte ist. Und die Europäische Union oder die Verhandler in der Kommission, glaube ich, auch nicht bereit sind, von dem Standardverfahren großartig abzuweichen. Wahrscheinlich auch, weil Sie sagen, mit Verweis auf andere Fälle, wo man politische Abkürzungen genommen hat, haben die keine großen Erfolge gebracht, sondern eigentlich eher mehr Probleme gebracht. Das Thema ist ja auch, dass die Europäische Union für eine solche Aufnahme in der klassischen Art und Weise einfach nicht reif ist. Die Frage ist, ob man trotzdem sozusagen, ich sag mal, die Integration oder Heranführung noch weiter verstärken kann. Ich gebe allerdings auch zu, ich bin ja kein Fachmann, wo die einzelnen Kapitel jetzt stehen. Also man muss sich vorstellen, diese Integration, da werden alle Politikfelder, die man sich vorstellen kann, von Agrar bis, ich weiß nicht was, Industriepolitik und Sozialpolitik, die werden in einzelne Kapitel unterteilt und dann werden die einzeln verhandelt. Das dauert halt einfach seine Zeit. Und dieser Prozess hat was mit der Anhebung oder der Angleichung der aller Formen von Standards zu tun, die in der Ukraine erfüllt werden müssen, damit die Ukraine beitrittsfähig ist. Und das ist tatsächlich ein Prozess, der immer schon sehr lange gedauert hat. Die Frage ist, wie gesagt, ob man eine Alternative findet, die Ukraine heranzubringen. Denn die Frage der Integration in die Europäische Union ist wiederum, oder Mitgliedschaft der Europäischen Union, ist für die Ukrainer ein wesentlicher Haltepunkt und hat einen Leuchtturmeffekt. Und dürfte auch in Verhandlungen um Waffenstillstand, Frieden, Sicherheitsgarantien das Pfund sein, wo die Europäer überhaupt eine Rolle spielen können in den Verhandlungen, wo man sie fragt, ob sie dazu Ja sagen, weil klar ist, bei den militärischen Sicherheitsgarantien sind die Europäer jetzt nicht diejenigen, die das Zünglein an der Waage oder die, wie soll man sagen, vielleicht das Zünglein an der Waage, aber nicht den, die haben nicht das große Gewicht in dem Zusammenhang.
Ich würde gerne mit einer Hörerfrage enden, die uns von Tobias Brühne erreicht hat. Er hat sich gewundert über ein Zitat von NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der gesagt hat, Europa könne es sich nicht leisten, sich selbst zu verteidigen, sozusagen ohne den Beistand der USA. Das ist ja eigentlich Common Sense. Aber er möchte wissen, wie kann das sein? Die Summe der Militärausgaben der EU-Länder ist doch signifikant hoch, vielleicht sogar höher als die Russlands. Warum ist die EU nicht dazu in der Lage?
Ja, also müssen wir vielleicht in drei Schritten antworten. Also erstens, was man, glaube ich, mit dazu zählen muss, ist es nicht nur die EU, sondern es sind wesentliche Staaten, die zu der Verteidigung Europas beitragen, sind nicht Mitglied der Europäischen Union. Das ist Großbritannien, Norwegen und die Türkei zum Beispiel und die Ukraine im Grunde genommen auch. Ne? Das muss man mit dazu zählen. So, das ist der eine Faktor, den man vor die Klammer ziehen muss. Und der andere Faktor ist, dass die Aussage von Rutte so aus meiner Sicht falsch ist. Die Europäische Union und Europa können sich verteidigen, nur nicht so gut und nicht so komfortabel, wie das die Amerikaner möglich machen. Das heißt, wenn man in einen Konflikt mit Russland ohne amerikanische militärische Beiträge reingeht, dann sind die Verlustzahlen höher und man muss dann, es ist ein deutlich risikoreicheres Unterfangen. Aber was ist denn die Konsequenz aus dem, was nicht nur Rutte, sondern das haben wir ja auch national teilweise, diese Diskussion nach dem Motto, ja, ohne die Amerikaner geht es nicht. Ja, und was machen wir dann, wenn, ich mache es jetzt mal etwas flapsig, wenn der Russe angreift, dann sagen wir sind gerade nicht zu Hause oder was, passt jetzt gerade nicht. Oder wir händigen dann den Schlüssel aus und sagen, ja, dann kapitulieren wir eben. Das ist eine sehr falsche Sicht, weil es ist nicht so, dass die Europäer komplett machtlos sind, aber die Art und Weise, wie wir kämpfen wollen, die wird natürlich im Wesentlichen durch die amerikanischen Beiträge bestimmt. Und das bedeutet im Umkehrschluss, man muss sich im Grunde genommen überlegen, wie die Europäer denn ohne die Amerikaner kämpfen. Und das sollte man eigentlich relativ schnell machen. Ich zitiere da sehr gerne den Chef des deutschen Heeres, Christian Freuding, der gesagt hat, naja, wir müssen in der Lage sein, sozusagen heute Nacht kämpfen zu können, also fight tonight. Und ich glaube, das ist richtig. Das heißt, sie müssen dann in der Lage sein, alles das, was sie da auf dem Hof stehen haben, zusammenzusammeln und loszuziehen. Und nicht zu warten, bis die Amerikaner da sind. Das ist, glaube ich, die absolut falsche Herangehensweise. So, und jetzt letzter Punkt, das Geld, das da offensichtlich eine Rolle gespielt hat, das ist leider ein falscher Vergleich. Also in mehrerer Hinsicht ein falscher Vergleich, weil immer so getan wird, als ob die russischen Investitionen so wenig wären und wir so viel machen. Warum sind diese Unterschiede da? Das eine ist eine Verzerrung, die hat was mit den Kaufkraftverhältnissen zu tun. Das ist relativ einfach zu erklären. Für einen Euro kriege ich quasi einen Gegenwert in Russland, auch in der Ukraine, von 6 bis 7 Euro. Das heißt, die Kaufkraft eines Euros ist viel größer. Ich kann viel, viel mehr erreichen. Deswegen ist dieser Vergleich so schlecht. Dann muss man wenn man dann die Haushalte unter diesen Bedingungen der sogenannten Kaufkraftparitäten anpasst, dann sieht man, dass Russland zurzeit schon deutlich mehr ausgibt als die Europäer, weil sie einfach ihren Verteidigungshaushalt erhöhen mussten und jetzt massiv in den Krieg investieren. So, das ist der eine Punkt, den man dazu sagen kann. Das ist diese reine Nummerngeschichte, die da drin ist. Also das ist eine Folklore, die auch in Deutschland in bestimmten Kreisen immer wieder gesungen wird und dann genutzt wird, um zu sagen, wir müssen weniger investieren. Und ein zweiter Punkt, den man machen muss aus meiner Sicht ist, ja, sorry, wir wollen aber auch nicht eine russische Armee haben. Ja, also wir investieren in westlichen Streitkräften in die völkerrechtliche Ausbildung und in die politische Ausbildung unserer Soldaten, Offizierinnen und Offiziere. Wir wollen keine Zombie-Truppen haben, die nicht wissen, was richtig und was falsch ist. Erstens. Zweitens, wir geben viel Geld dafür aus, dass das Material, was wir haben, unseren Leuten nicht um die Ohren fliegt. Also ganz einfaches Beispiel. Ne? In Deutschland sind die Artilleriegranaten auch, nicht nur, auch so teuer, weil die eben Schutzvorrichtungen haben, damit die nicht beim Transport einfach mal explodieren. Das ist den Russen relativ egal. Ne? Menschenleben zählt da nichts. Bei uns zählt das Menschenleben sehr viel. Das heißt, wir geben sehr viel für den Schutz unserer Soldaten aus. Das schlägt sich auch in der Panzerung nieder und all diesen anderen Dingen, die dazu führen, dass einfach, weil wir, und das ist ein wesentlicher Faktor, weil das Individuum bei uns so hoch geschätzt wird und wir vom Staatsbürger in Uniform reden und nicht von Frischfleisch, das in die Front geworfen wird und dort dann verblutet, dass wir eine völlig andere Herangehensweise haben an die Art und Weise, wie wir Krieg führen, mit Blick auf die Investitionen in Menschen, aber auch ins Material.
Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Mölling. Und an dieser Stelle nochmal ein Gruß an Herrn Brühne. Ich glaube, Sie haben sehr umfänglich seine Frage und sehr interessant beantwortet. Das war die Lage für heute. Wir hören uns wieder nächste Woche am 5. Februar, also dann wieder am Donnerstag. Bis dahin.
Tschüss, bis dann.